Mein Name ist Laura Erler und Konzentration ist laut der Meinung einiger erfolgreicher Persönlichkeiten die wichtigste Fähigkeit, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Und für Arbeit, die sich gut anfühlt, brauchen wir sie allemal. Aber gerade in unserer heutigen Zeit gibt es immer mehr Ablenkung. Deshalb haben wir bei Neue Narrative uns entschieden, ein ganzes Heft dem Thema Fokus zu widmen, um zu untersuchen, wie Aufmerksamkeit entsteht und was Organisationen tun können, um Fokus bei ihren MitarbeiterInnen zu schützen und zu fördern. Die wichtigsten Grundlagen zum Thema liefere ich jetzt in meinem Einstiegstext. Aufmerksamkeit bitte. Im Jahr 1675 erließ der britische König Karl II. Eine Proklamation zur Schließung der noch ganz neuen Kaffeehäuser in Großbritannien. Er fürchtete, zu wache BürgerInnen könnten seinen Umsturz planen. Die Angst war nicht ganz unbegründet. Tatsächlich wird die Einführung der Kaffeehäuser von manchen HistorikerInnen als eine Ursache für die Aufklärung und die Französische Revolution gesehen, da sich hier Intellektuelle zum philosophischen und politischen Austausch trafen. Auch Friedrich der Große griff in das Kaffeegeschäft ein und setzte Menschen als sogenannte Kaffeeschnüffler zum Auffinden illegaler Röstereien ein. Weil das Trinkwasser verunreinigt war, konsumierte die Bevölkerung zu dieser Zeit vorzugsweise Bier und Wein, die sich vor allem aufgrund des Alkoholgehalts lange hielten. Durch den Konsum von Kaffee wurden die Menschen wacher und konzentrierter. Heute ist Koffein eine der am häufigsten konsumierten Stimulantien weltweit. Es hat nicht nur unsere Trinkgewohnheiten, sondern auch unsere Arbeitskultur verändert, indem es ein Zeitalter der Produktivität und des Fokus einläutete. Doch was ist Fokus? Zwei unterschiedliche Fokusebenen, Mikro- und Makrofokus. Der Begriff Fokus ist der Physik entnommen, wo er den Brennpunkt von gebündelten Lichtstrahlen bezeichnet. Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet er Herd oder Feuerstelle. Wenn wir von Fokus sprechen, meinen wir damit das Bündeln unserer Aufmerksamkeit. Es gibt zwei verschiedene Arten von Fokus, für die wir folgende Begriffe vorschlagen. Mikrofokus, dabei konzentrieren wir uns auf eine bestimmte Aufgabe, etwa das Bearbeiten einer Excel-Tabelle oder das Anfertigen einer Stickarbeit. Der Mikrofokus ermöglicht uns, Aufgaben effizient und präzise zu erledigen. Und dann gibt es den Makrofokus, der die Konzentration auf das Wesentliche bezeichnet. In der Arbeitswelt bedeutet das, Prioritäten und Strategien festlegen, um unsere Zeit nicht mit irrelevanten Aufgaben zu verschwenden. Achtsamkeit ist eine weitere, dem Buddhismus entlehnte Form des Fokus. Achtsam zu sein heißt, den Geist im gegenwärtigen Moment zu bündeln und eine bewertungsfreie Offenheit für die gesamte Umwelt zu entwickeln. Diese Art von Fokus ermöglicht es, uns mit unserer Umgebung und den Menschen darin zu verbinden. Aufmerksamkeitsentscheidungen werden in den Schaltkreisen der Amygdala getroffen, einem kleinen Teil unseres Gehirns, der an allen emotionalen Bewertungen beteiligt ist, aber beispielsweise auch für die Risikoabwägungen zuständig ist. Es gibt zwei Systeme, die unter anderem ausführlich von Daniel Kahnemann in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« beschrieben wurden. Und zwar das schnelle Bottom-up-System, das unwillkürlich und reizbasiert agiert, und das viel langsamere Top-down-System, das wir willentlich ansteuern können. Das Bottom-up-System übernimmt die meisten Entscheidungen, da es unser Überleben im Lauf der Evolution gesichert hat. Eine schnelle Reaktion konnte unseren Vorfahren das Leben retten. Das erklärt auch, warum wir uns so schnell ablenken lassen. Auch heute erregt ein aufblinkendes Handy sofort unsere Aufmerksamkeit, selbst wenn wir uns intensiv auf ein Buch konzentrieren wollen. Nur, dass die Nachrichten auf unserem Handy selten lebensrettend sind. Ablenkung lauert also überall. Externe Ablenkungen wie Geräusche, herumfliegende Insekten und klingelnde Telefone werden ebenso vom schnellen Bottom-up-System verarbeitet wie interne Ablenkungen in Form von Gedanken, Sorgen oder Müdigkeit. Im Vergleich zum Jahr 1942 schlafen Menschen in westlichen Ländern heute durchschnittlich eine Stunde weniger. Das Schlafdefizit ist einer der Gründe für Brain Fog, einer speziellen Form der Konzentrationsstörung. Und auch der Grund für den sogenannten Local Sleep, bei dem Teile des Gehirns im Schlafzustand sind, obwohl die Person eigentlich wach ist. Dr. Sandra Coey, eine niederländische Expertin für ADHS bei Erwachsenen, sagt, dass Menschen im globalen Norden auch deshalb vermehrt zur ADHS neigen, weil sie zu wenig schlafen und das Gehirn nachts die am Tag angehäuften schädlichen Stoffwechselprodukte nicht abbauen kann, die sie Brain Cell Poop nennt. Das Internet als Fokuskiller. Viele von uns verbringen heute den ganzen Tag damit, die Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Geräten, Tabs, Programmen und Bildschirmen zu rotieren. Der US-amerikanische Wirtschaftsjournalist Nicholas Carr argumentiert in seinem Buch The Shallows daher, das Internet untergrabe unsere Fähigkeit zu tiefer Konzentration und zu kritischem Denken. Aber gibt es das Problem wirklich erst seit dem Internet? Und können wir heute weniger fokussieren als früher? Schon vor dem digitalen Zeitalter standen neue Medien immer wieder in Verdacht, den Fokus zu stören. Schon Sokrates äußerte Bedenken gegenüber der Schrift, da er glaubte, dass sie das menschliche Gedächtnis schwächen und zu einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit Wissen führen würde. Ein paar Jahrhunderte später stand der Buchdruck aus denselben Gründen in der Kritik. Seit der Industrialisierung beschleunigt sich das Lebenstempo. Und im 20. Jahrhundert wurden Radios, Fernseher und das gute alte Festnetztelefon der Ablenkung bezichtigt. Der dänische Professor Sune Lehmann analysierte Bücher aus dem Jahr 1880 sowie aktuelle Quellen. Und er entdeckte, dass Themen heute schneller wechseln, woraus er schloss, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Twitter-Diskussionen haben sich zum Beispiel von 17,5 Stunden im Jahr 2013 auf 11,9 Stunden in 2016 verkürzt. Auch Nachrichten verbreiten sich schneller und über mehr Kanäle. Während 1986 die konsumierbaren Informationen über Printmedien, Radio und TV zusammengenommen täglich 40 Tageszeitungen pro Person entsprachen, waren es 2007 durch den Zuwachs an Kanälen wie Social Media schon 174 Zeitungen. Anders als früher tragen wir diese Zeitungen ständig in unserer Hosentasche herum. Und sie erinnern uns alle 5 Minuten durch Klingeln und Benachrichtigungen daran, was wir noch lesen müssen. Johann Hari schreibt in Stolen Focus, nicht die Geräte selbst seien das Problem, sondern die Geschäftsmodelle hinter den Anwendungen. Unternehmen, die dadurch Geld verdienen, dass sie unseren Fokus anzapfen, als wäre er eine unendliche Ressource, seien ein systemisches Problem. Die wichtigste Kennzahl für TikTok, Instagram oder auch LinkedIn ist das Engagement. Daher sind Benachrichtigungen, Pings und Likes so designt, dass die positiven Reize eine Dopaminausschüttung in unserem Belohnungszentrum auslösen und wir uns diesen Schub immer wiederholen wollen. Eine US-Studie von 2017 zeigt, dass allein die Anwesenheit eines Smartphones im selben Raum unsere kognitiven Ressourcen beansprucht. Voller Fokus ist also nur möglich, wenn das Smartphone ausgeschaltet oder in einem anderen Raum ist. Die Kosten für weniger Fokus. Das ständige Wechseln zwischen Aufgaben und Tools, vom E-Mail-Postfach zurück zu Slack und dann zu Google, wird als Context-Switching bezeichnet. Dummerweise verschwenden wir jedes Mal Verarbeitungszeit im Hirn, um uns wieder neu zu fokussieren, was als Switch-Cost-Effekt bezeichnet wird. Weitere Probleme von zu viel Ablenkung sind, dass wir mehr Fehler machen, weniger kreative Ideen produzieren und weniger gut lernen und Probleme lösen. Nicht nur als Individuen, sondern auch als Gesellschaft haben wir einen begrenzten Fokus. Je mehr Zeit wir verdaddeln, desto weniger Zeit bleibt, uns auf wichtige Probleme wie die Klimakrise, die Stärkung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen oder der Demokratie zu konzentrieren. Analog gilt das auch für unsere Organisation. Wenn wir uns im Team ständig gegenseitig mit vermeintlichen Kleinigkeiten unterbrechen, bleibt uns immer weniger Zeit für unsere wichtigen Projekte und Aufgaben. Aber wie bleiben wir jetzt trotz Ablenkung konzentriert? Es gibt auch Faktoren, die unsere Konzentration fördern können. KognitionswissenschaftlerInnen erforschten im Zweiten Weltkrieg die Aufmerksamkeit von US-amerikanischen Radarbeobachtern, die stundenlang wachsam auf die Radare für feindliche Flugzeuge achten mussten. Sie fanden heraus, Konzentration ist sogar bei starker Müdigkeit auch über Stunden möglich, wenn die Motivation hoch ist. Ein Beispiel dafür ist eine besondere Art der gesteuerten Aufmerksamkeit, der Flow. Im Flow-Zustand sind wir so absorbiert von einer Aufgabe, dass wir die Selbstwahrnehmung verlieren und die Tätigkeit als belohnend empfinden, weil wir keinen Platz fürs Grübeln haben. Der amerikanisch-ungarische Psychologe Mihai Csikszentmihalyi beschreibt den Flow als optimale Erfahrung, wenn man an der Schnittstelle von Fähigkeiten und Herausforderungen agiert, wodurch weder Überforderung noch Langeweile auftritt. ForscherInnen beschreiben den Flow neurowissenschaftlich als einen besonderen Erregungszustand, bei dem die Hirnareale gut koordiniert sind und moderat erhöhte Werte des Stresshormons Cortisol aufweisen. Wie schaffen wir nun ein gutes Umfeld für fokussiertes Arbeiten? Die Ratgeberliteratur ist voll von Büchern wie How to Break Up with Your Phone mit Tipps für digitalen Detox und Grenzziehung. Und es gibt unzählige Apps, um unser digitales Suchtverhalten zu kontrollieren. Ein wichtiger Gegentrend zum Context-Switching und Tab-Hüpfen sind Konzepte wie Monotasking, die Pomodoro-Technik oder Deep Work. Deep Work, im Gegensatz zu Shallow Work, beschreibt einen Zustand intensiver Konzentration, der komplexe Aufgaben ermöglicht, die tiefes Denken und Problemlösungen erfordern. Autor Cal Newport empfiehlt in seinem Buch Deep Work, sich täglich mehrere Stunden für konzentriertes Arbeiten ohne Kommunikationskanäle zu blocken. Sicherlich sind mehrere Stunden für die meisten Menschen unrealistisch. Aber der Grundgedanke bleibt: Für unterbrechungsfreie Zeiten müssen wir uns aktiv Räume schaffen. Manche Führungskräfte schwören auf beruhigende Atemübungen oder Meditation. Morgens 10 Minuten die Geistespräsenz zu trainieren, anstatt sich den Arbeitsspeicher direkt mit E-Mails und Instagram-Stories vollzustopfen, soll sich positiv auf unseren Fokus auswirken. Tipps und Techniken zur Selbstorganisation gibt es ebenfalls viele. To-Do-Listen-Apps, die Getting-Things-Done-Methode, die Eisenhower-Matrix oder Smart Goals. All das sind Tools, um unseren Mikrofokus und Makrofokus beizubehalten. Es gibt nur einen Haken daran, die Verantwortung für Fokus dem Individuum zuzuschieben. Und der lautet: Wir arbeiten nicht in einem Vakuum. Unser riesiger Produktivitätsbücherstapel, unsere Supertools und das beste To-Do-System nützen nichts, wenn es Ablenkungen oder unklare Prioritäten in der Organisation gibt. Leider grätscht eben genau in unserem Flow-Zustand unser Chef oder unsere Chefin mit einer eiligen Extraaufgabe dazwischen. Damit wir gemeinsam den richtigen Fokus verfolgen und konzentriert arbeiten können, braucht es gemeinsame Rahmenbedingungen im ganzen Team. Legt den Fokus im Team auf Fokus. Wenn Fokus ein systemisches Problem ist, dann können wir es in der Organisation auch lösen, denn sie ist ein System, auf das wir Einfluss haben. Das Wichtigste, das Organisationen bieten müssen, ist ein klarer Makrofokus. Viele Unternehmen arbeiten zwar mit OKRs, haben aber viel zu viele Fokusthemen und priorisieren nicht ausreichend. Wer pro Quartal 5 hochpriorisierte Hauptziele und 10 Nebenprojekte hat, hat in Wahrheit gar keine Prioritäten. Den Fokus schärft ihr, indem ihr reduziert. Wenn ihr nur eine einzige Kennzahl zur Messung eurer Fortschritte verwenden dürftet, welche wäre das? Stellt euch auch regelmäßig die Frage, was aktuell nicht im Fokus eurer Organisation steht. Kommuniziert das und siebt Aufgaben aus, die an diesem Fokus vorbeigehen. In Sachen Mikrofokus können Unternehmen auf vielen Ebenen unterstützen. Angefangen bei den Regelungen zur Arbeitszeit. Feldstudien aus Island zeigen, eine verkürzte Arbeitswoche mit nur 4 Tagen kann zu mehr Produktivität und einem höheren Wohlbefinden der Angestellten führen. Ein Beispiel für mehr Fokus durch weniger Arbeitsstunden ist Microsoft in Japan, bei dem die Produktivität durch die 4-Tage-Woche um 40% angestiegen ist. Allerdings hat eine Arbeitszeitverkürzung auch Grenzen. Wenn die Arbeit von 5 Tagen plötzlich in 2 gequetscht wird und dadurch die Pausen und der Feierabend wegfallen, ist das sicherlich nicht gesund. Wie ihr Ablenkungen und Unterbrechungen umgehen könnt, ist abhängig von eurer Organisation und Branche. Für manche Berufsgruppen sind Unterbrechungen Teil des Jobs bzw. unvermeidlich, zum Beispiel wenn sie wichtige Informationen für die Arbeitsabläufe beinhalten, etwa bei Hotelpersonal oder Pflegekräften und Ärztinnen. Wenn ihr allerdings in einem Bereich arbeitet, der Fokuszeiten zulässt, dann schafft die Rahmenbedingungen. Könnt ihr eventuell Meetings reduzieren? Oder festlegen, dass jede Woche 3 Stunden Deep Work allein oder in Workathons stattfinden? Das Unternehmen HubSpot hat zum Beispiel das Konzept Maker Time eingeführt, also einen regelmäßigen Blocker für Fokusarbeit. Verbreitet sind inzwischen auch meetingfreie Tage, wie sie etwa Asana oder Zapier eingeführt haben. Bei Basecamp heißt das dann No Talk Thursdays. Die Veranstalter der Konferenz All Things Digital stellten bereits 2005 das WLAN während der Veranstaltung ab. Und einige Digitalunternehmen im Silicon Valley verbieten Laptops und Smartphones in Meetings, weil sie bemerkt haben, dass ihre eigenen Produkte die MitarbeiterInnen ablenken. Zieht gemeinsam Grenzen gegen digitale Ablenkung und redet darüber, wie ein achtsamer Umgang mit der Aufmerksamkeit der KollegInnen am Arbeitsplatz aussieht. Schließlich können wir es mit dem Streben nach möglichst viel Fokus auch übertreiben und müssen aufpassen, dass wir bei dem Fokusthema nicht in Effizienzfetischismus verfallen. Fokusarbeit ist nur ein Aspekt einer gesunden Arbeitskultur. Übermäßige Konzentration erschöpft die Schaltkreise im Gehirn. Das kann Energie rauben und dazu führen, dass wir impulsiver, weniger hilfsbereit oder kooperativ sind und Entscheidungen schlechter durchdenken. Das Gehirn arbeitet optimal, wenn es zwischen Konzentration und Unkonzentriertheit hin und her schaltet. Wir brauchen also auch Platz für Langeweile und abschweifende Gedanken. Das ist nicht nur wichtig, um das Gehirn nicht zu überlasten, sondern auch, weil etwa beim Mindwandering kreative Einfälle entstehen. Das erklärt die vielen wissenschaftlichen Durchbrüche, die beim Bummeln oder Tagträumen passierten. Als Team solltet ihr euch fragen, was für eine Organisation wollen wir sein und welche Rolle spielt Fokus in unseren Arbeitsabläufen überhaupt? Ist es essentiell, dass Menschen lange fokussiert arbeiten? Oder passen eure Ziele als Organisation auch zu Shallow Work? Dann könnt ihr überlegen, wie ihr mehr Raum für Fokus schafft, aber gleichzeitig auch sicherstellt, dass es Möglichkeiten für Leerlauf gibt. Konzentriert euch auf das, was am meisten zählt, nämlich was eure MitarbeiterInnen brauchen, um gut arbeiten zu können. Mein Name ist Laura Erler. Das war mein Introtext zum Thema Fokus und Konzentration. Fassen wir nochmal kurz zusammen die drei wichtigsten Punkte. Erstens, unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren, leidet unter neuen Technologien und der stetig wachsenden Informationsflut. Zweitens, der Mangel an Fokus ist ein individuelles, aber vor allem ein systemisches Problem. Organisationen müssen deshalb die Rahmenbedingungen für fokussiertes Arbeiten schaffen, indem sie klare Prioritäten setzen, Arbeitszeitmodelle überdenken und Ablenkungen minimieren. Drittens, manchmal ist es notwendig, den engen Fokus zu verlassen und sich eine Auszeit zu nehmen. Es ist wie bei einem Puzzle. Man muss ab und an einen Schritt zurücktreten, um das gesamte Bild zu sehen. Danke fürs Zuhören. Wir würden gern dein Feedback hören. Schreib uns an hallo@neuenarrative.de und lass uns wissen, ob dir diese Audioversion meines Artikels gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.